Also, wer vorher geschaut? Einige. Wer hat es mehr als einmal geschaut? Fast gleich viel. Wer hat es auf 4 geschafft, wie ich? 5? Gut, also das ist der Herr der Ringe. Das ist eine fantastische Geschichte. Das ist geschrieben von einem Kollegen von C.S. Lewis, einem wichtigen christlichen Apologet, einem Philosoph. Und da geht es um... Das ist so eine fantastische Geschichte und um Kräfte vom Guten, die kämpfen gegen die scheinbar unbesiegbaren Kräfte vom Bösen. Und der Aragorn, den ihr hier seht, ist der König. Und die Serie war in 3 Teile aufgeteilt, eine sogenannte Trilogie. Und der dritte Teil von dieser Trilogie heisst die Rückkehr des Königs. Und der König kommt zurück und er hat verschiedene Verbündete und schafft es dank diesen Verbündeten, den Sieg über den bösen Sauron und seine Verbündeten zu erringen. Und als ich unseren Text gelesen habe, wo wir heute miteinander anschauen, in dem Buch Samuel, wo mehrfach genannt worden ist, im 1. Samuel 3, Vers 1 bis, im 1. Samuel 6, Vers 1 bis 13, da habe ich gedacht, der Titel passt, die Rückkehr des Königs. Weil jetzt sehen wir, dass ein König zurückkehrt zu seinem Volk. Es ist nicht der Aragorn, der zurückkehrt, sondern es ist Yahweh. JHWH, das ist der Gott der Juden, von Israel, der Gott der Bibel, auch der Gott von Christen. Und im Unterschied zum Aragorn muss er in dem Fall nicht einen Haufen Verbündete mit an Bord holen, damit er es gerade so knapp schafft, zurückzukehren. Nein, er schafft es ganz allein, in souveräner Art und Weise. Und der Grund, warum er es ganz allein schafft, werden wir entdecken im Verlauf dieser Predigt. Es ist auch eine militärische Situation, wie beim Herr der Ringe. Der Aggressor, der den Kampf und den Krieg startet, ist ein Volk in der Nähe, die heissen Philister. Und die greifen das Volk von Israel an und sie gewinnen den ersten Kampf. Dann sagt Israel, aha, wir haben verloren, wenn wir jetzt noch einmal verlieren, gibt es uns nicht mehr. Wir ziehen unseren Joker. Und sie holen die Bundeslade, die wir hier sehen, das ist die Lade der Gegenwart vom Gott von Israel, vom Herr, von Yahweh, Zebaoth. Und das war wie eine Art Symbol für die Gegenwart von ihrem Gott. Und sie haben gesagt, wenn wir mit dem in den Krieg gehen, wird das Gleiche passieren wie in der Vergangenheit. Dann gewinnen wir nämlich. Und sie ziehen mit dem dann in die zweite Schlacht gegen die Philister. Und was passiert? Sie verlieren es. Und die Bundeslade wird quasi wie genommen und geht in Gefangenschaft, wird weggebracht und wird in den Tempel vom Gott der Philister, der heisst Dagon, gestellt. Und die stellen dem vorne an und am nächsten Tag kommen sie und der Gott der Philister, der Dagon, der liegt flach auf dem Gesicht vor der Bundeslade, verneigt sich sozusagen. Und die denken, das ist vielleicht Zufall. Und man stellt ihn wieder auf. Am nächsten Tag kommen sie wieder, peng, das Ding ist wieder am Boden. Und es fährt da Zeug passieren und die Bundeslade, die entwickelt so eine eigene Dynamik und sie kommen langsam mit der Angst zu tun über. Und sie merken, hinter dieser Bundeslade steckt ein Gott, der anders ist wie unsere Götter. Und auf dramatische, aber auch auf zum Teil äußerst humorvolle Art sehen wir, wie der Gott Yahweh beide Religionen konfrontiert. Die Religion der eigenen Leute, von Israel, von den Juden. Sie haben gemeint, wir können einfach wieder Gott holen und für unsere Zwecke brauchen. Und das funktioniert in dem Fall nicht. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du gesagt hast, etwas, was im Glauben einmal funktioniert hat, das funktioniert jetzt einmal sicher auch wieder. Und dann machst du es und du merkst, es funktioniert nicht. So wie andere Mal. Und du merkst, Gott redet vielleicht zu mir und ich muss wieder auf ihn hören, genau wie es der Simi letzten Sonntag gesagt hat. Aber Yahweh konfrontiert nicht nur die Religion und die religiösen Überzeugungen der eigenen Leute, von den Juden und von uns Christen, sondern er konfrontiert auch die Religion von diesen Philister. Und das ist der Schwerpunkt von unserem heutigen Text. Und damit wir die Konfrontation verstehen, wenn man ein bisschen etwas über den Unterschied zwischen diesen Religionen versteht. Die Philister, die haben eine sogenannte paganistische Religion gehabt, oder man könnte auch sagen eine heidnische. Also das war ein Heidentum gewesen, das erkläre ich jetzt dann. Und die Juden, die haben einen völlig anderen Glauben gehabt, eine völlig andere Religion, eine Schöpferreligion. Und der Unterschied zwischen diesen beiden muss man ein bisschen verstehen, um zu merken, wie cool das der Text ist, den wir hier anschauen. Und ich möchte euch den Unterschied erklären anhand von diesem Bild. Seht ihr, was das ist? Versteht ihr, was das ist? Und wo geht es da? Was haben wir da für eine Situation? Was ist das für eine Kiste? Das ist so von einem Entfesselungskünstler in einer Show. Oder? Der ist dort eingesperrt und seht ihr, der hat auch so Handschellen an. Und das Ziel ist, dass er rauskommt. Das ist wie so der Escape Room, den wir am hier im Mutterkindrum machen, oder? Es geht in die Richtung. Also der ist in dieser Kiste drin. Jetzt, er hat sehr beschränkte Möglichkeiten, der Mann. Der hat nur die Möglichkeiten in dieser Kiste, die ihm erlaubt sind, von dieser Kiste her. Einfach da, was die Kiste zulässt, da kann er. Und er kann noch lange etwas anderes wollen, aber das kann er nicht. Er kann nur da, was die Kiste ihm erlaubt zu tun. Und jetzt gibt es aber nochmal einen. Seht ihr ihn rechts dort? Das ist der Gehilfe. Im Notfall kann er einfach kommen, mit dem Schlüssel zack aufmachen. Also, und da haben wir ein ganz wichtiges Prinzip. Die in einem System inne sind, die können nur so viel, wie das System zulässt. Die außerhalb vom System sind, die haben noch völlig andere Optionen. Und das fasst eigentlich im Kern den Unterschied zwischen dem paganistischen Glauben und dem Schöpferglauben gut zusammen. Ich möchte euch das nochmal aufzeichnen. Grafisch. Also wenn wir sagen, Kiste ist jetzt einfach die Welt, ist das Universum. So in einem Kreis. Dann sagt der Paganismus oder das Heidentum, sagt, der Dagon ist Teil der Schöpfung. Ist in der Kiste innen, ist wie der in der Kiste. Oder es hat auch andere so Gottheiten gehabt, der Baal zum Beispiel, vielleicht haben wir auch schon gehört von dem. Oder der Aschera-Kult, das ist der, wo man Kind geopfert hat. Also da hat es verschiedene so Gottheiten gegeben und die sind alle im Paganismus als Teil von der Schöpfung verstanden worden, als in der Kiste inne. Jetzt die können nur so viel, wie die Schöpfung möglich macht. Nur da, was die Kiste zulässt, das können sie, mehr können sie nicht. Und das ist natürlich eine sehr beschränkte Menge von Macht. Das ist genau da, wo jetzt der in seiner Kiste inne kann. Und Israel hat immer eine starke Kritik geübt an diese Art von Religion, weil sie gesagt haben, das sind sehr schwache Götter. Die können nicht besonders viel, die sind nicht besonders mächtig. Denn wenn es darauf ankommt, dann versägt es. Ich zeige euch ein Beispiel aus dem Jesaja. Da wird geschrieben, das ist auch aus der Bibel im Alten Testament, wie nutzlos ist es doch, sich selbst einen Gott zu bauen. Die sind ja selber gebaut worden. Und ein Götzenbild zu gießen. Alle, die ihnen folgen, werden beschämt dastehen und zusammen mit den Kunsthandwerkern, die doch bloß Menschen sind. Also die Götter enttäuschen. Und dann sagt der Autor, da, und dann nimmt man einen Baum und fällt einen Teil, rührt man ins Feuer und dann nimmt man die Reste und macht sich daraus einen Gott. Ein geschnitztes Götzenbild. Man verbeugt sich, man fällt davor nieder, man betet es an und sagt, rette mich, du bist mein Gott. Und du sagst, oder mitklingt ist, die können das nicht, weil sie sind in der Kiste. Sie haben einen beschränkten Spielraum, der gegeben ist durch den Kreis, durch die Schöpfung, durch die Welt. Jetzt, die Philister, die haben so einen Glauben gehabt und die haben Jahwe als Teil von dem System verstanden. Die haben gedacht, Jahwe ist einfach nochmal so einer. Und wir haben jetzt gewonnen und wir tun den im Tempel von unserem Gott und die müssen dann da irgendwie auskommen miteinander, aber was geklärt ist, ist, dass der stärker ist als der. Okay? Sie sehen Jahwe als Teil von dem System. Jetzt die Juden, die haben ein völlig anderes Weltbild gehabt. Die haben gesagt, jawohl, es gibt den Kreis, der existiert. Und da gibt es einen Dagon, das ist von unseren Kollegen da, die Straße durchab, und es gibt einen Baal und so weiter. Die gibt es alle. Aber Jahwe ist an einem anderen Ort. Ich zeige es euch. Jahwe ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Welt. Also wo müsste jetzt Jahwe hinkommen auf dieser Seite? Ist er wieder im Kreis inne? Ist er Teil der Schöpfung? Nein, er ist außerhalb. Und das ist jetzt ganz wesentlich. Wir haben hier eine Schöpferreligion. Die Gottheit ist außerhalb der Kiste. Lesen wir ein bisschen weiter, was da steht. Gott thront über der Erde, er spannt den Himmel wie einen Schleier aus und breitet ihn wie ein Wohnzelt aus. Gott ist der, der das Ganze, die ganze Schöpfung, das Universum, die Welt geschaffen hat. Und er sagt, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? Es gibt niemand mit mir da draußen. Es gibt nur einen Schöpfergott, sagt er. du kannst mich nicht vergleichen mit denen. Und wer stellt da die Frage? Der Heilige. Und in unserer Serie machen wir unsere Gedanken über die Heiligkeit Gottes. Und da haben wir einen weiteren wichtigen Aspekt von der Heiligkeit Gottes. Wenn wir als Christen sagen, Gott ist heilig, meinen wir, er ist völlig anders. Er ist der Schöpfer, alles andere sind Geschöpfe. Da gibt es grosse, wesensmäßige Unterschiede. Er ist ewig. Ihn hat niemand erschaffen. Er ist als einziger unerschaffen. Meine Kinder fragen damals. Gott, wer hat, Papi, wer hat denn, nein, sie sagen mir nicht Gott, keine Angst. leider. Sie sagen, Papi, wer hat denn Gott erschaffen? Wo kommt er her? Und die Antwort ist niemand. Merken wir, das ist ein fundamental anderes Wesen da außen. Er ist unerschaffen, das können wir nicht verstehen. Aber das ist das, was die Bibel behauptet. Alles andere ist erschaffen. Er ist außerhalb vom Weltsystem, vom Universum und hat darum unwahrscheinlich viel mehr Optionen als die, die drin sind im System. Lesen wir weiter. Also das ist der Heilige, das ist ein Wesensmerkmal von der Heiligkeit Gottes, ist, dass er der Schöpfer ist, im Unterschied zu allen Geschöpfen. Und er sagt, blickt zum Himmel hinauf und schaut, wer hat erschaffen, was ihr seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne. Jahwe, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen. Er kennt jeden Stern. Wir Astronomen wissen schon einiges, gell, als Menschen. Aber hey, er kennt noch jeden mit Namen. Durch seine große Kraft und Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Ich könnte euch jetzt zig Texte zeigen, aber wir haben da den wesentlichen Unterschied zwischen der paganistischen heidnischen Religion und der Schöpferreligion der Juden. Und das ist mehrfach aufgefallen. Leute, die das beobachtet haben, haben gesagt, die Juden haben da etwas in die Welt der Religion gebracht, was es bis dahin nicht gegeben hat. Das ist einzigartig und ist ein fundamentales Kennzeichen unserer Menschheit. Einer, der das festgestellt hat, war einer der amerikanischen Präsidenten, nicht der aktuelle. Und man kann unterschiedlicher Meinung sein über die Präsidenten, sondern der zweite amerikanische Präsident. Den ersten kennen wir noch, der hat so einen Bart gehabt, gell? Und hat immer so gemacht irgendwie. Das ist der Abraham Lincoln. Und der zweite, der hat Folgendes gesagt, das ist der John Adams. Er sagt über das jüdische Geschenk an die Menschheit. Die Lehre eines höchsten, intelligentesten, weisen, allmächtigen Regenten über dem Universum, eben da außen sie, der, glaube ich, Quelle aller Ethik und deshalb aller Zivilisation. Er sagt, das ist ein einzigartiges Geschenk der Juden an die Menschheit. Sie haben ein religiöses Modell in die Welt gesetzt, wo seinesgleichen sucht, wo es nur einmal gibt. Das findest du nur in der Bibel, bei den Juden und bei den Christen. Und die anderen sind tendenziell einfach paganistisch, so wie wir es da hatten. Und das ist sehr relevant für uns heute. Der Grund, warum ich euch das so genau erkläre, ist, weil der Paganismus, das Heidentum, in unserer Zeit sehr verbreitet ist. Auch in den Medien, und ich bringe gerade nochmal einen Film. Star Wars schaue ich wahnsinnig gerne, ich werde auch den nächsten wieder schauen. Das ist cool, aber auf was müssen sie sich verlassen in diesem Film? Die Macht. Man kann auf die dunkle Seite der Macht kommen und auf die gute Seite der Macht. Und die Macht, das ist nichts anderes als ein unpersönliches Prinzip, das im Schöpfungssystem drin ist. Das ist ein Paganismus. Ich finde den Film cool, aber es hat einen weltanschaulichen Hintergrund in dem Ganzen. Und für lange Zeit ist bei uns im Westen der Rationalismus oder die Aufklärung, könnte man sagen, sehr wichtig gewesen, alles über den Verstand erfassen. Und so vor etwa 100 Jahren hat das richtig angefangen zu bröckeln. Und ein Philosoph und Poet namens T.S. Eliot hat vor 80 Jahren einen wichtigen Vortrag gehabt in Cambridge an der Universität und hat eine wichtige Aussage gemacht. Und ich euch möchte zeigen, sehr gute Wahrnehmung, die er gehabt hat. Er sagt, ich glaube, die Wahl, die vor uns liegt, uns als westliche Welt. Ich glaube, die Wahl, die vor uns liegt, ist die Formation einer christlichen oder einer paganistischen Gesellschaft. Also die Aufklärung und der Rationalismus ist im Verschwinden gewesen und wir haben ja einen neuen Atheismus, der sehr laut ist im Moment. Ich glaube, es ist darum so laut, weil sie merken, wir haben wenig Einfluss. Unsere Weltanschauung ist nicht mehr tonangebend. Tonangebend hat er gesagt, wird entweder die christlich-jüdische Weltanschauung sein, ein Schöpferglaube oder ein Paganismus. Das war seine Aussage. Ich glaube, die tonangebende Weltanschauung unserer Zeit ist nicht die, sondern ist ein Paganismus. Ich könnte euch viele Beispiele geben, ich gebe euch nur eins. Der Carl Jung ist ein wichtiger Psychologe, der hat mit all seiner Macht eine heidnische, paganistische Weltanschauung geprägt. Und eine von seinen Jüngerinnen, das ist June Singer, die hat ein wichtiges Buch geschrieben über Sexualität in den 70er Jahren und sie schreibt in diesem Buch Folgendes. Wird die menschliche Psyche fähig sein, das eigene Potenzial zu realisieren, indem sie eine eigene, umfassende Weltanschauung ausdenkt und diese mit eigenen Göttern bevölkert? Merkt ihr? Eigene. Und die eigenen Götter, das ist nichts anderes, als auch der Jesaja sagt. Man macht sich einen eigenen Gott. Und die Götter sind halt, weil wir Geschöpfe sind, auch nur Teil der Schöpfung. Und was wir darum sehen in dieser Geschichte von Samuel, ist ein wunderbares Beispiel für etwas, was uns heute alle betrifft. Weil wir sehen nämlich, dass Yahweh die Religionen konfrontiert. Sowohl die Kirche, sowohl der christliche Glauben, an Punkten, wo wir schief liegen vielleicht, aber eben auch die paganistisch-heidnisch prägte Gesellschaft. Und beide werden konfrontiert von dem Yahweh. Und Yahweh kann da, weil er außerhalb ist. Auf fantastische Art sehen wir da. Und ich lese euch den Text jetzt kurz vor und mache die ein oder andere Bemerkung. Jetzt sind wir über langem Umweg sind wir beim Text gelandet, gell? Also nehmt das jetzt alles mit, Star Wars inklusive, an den Text. 1. Samuel 6, die Lade des Herrn, das ist das Ding da, also das ist natürlich nur eine Kopie, blieb insgesamt 7 Monate im Gebiet der Philister. Danach riefen die Philister ihre Priester und Wahrsager, also ihre religiösen Fachleute von der heidnischen Religion werden da zusammengerufen. Und fragten sie, was sollen wir mit der Lade Jahwes machen? Sagt uns, wie wir sie in ihr Land zurückschaffen können. Sie haben gemerkt, das Ding hat eine eigene Dynamik, da ist etwas los um die Bundeslade herum, das checken wir nicht. Das passt nicht mehr in unser Weltbild. Wir sehen hinter dieser Frage, dass sie sagen, da hat es Löcher in unserem Weltbild. Vielleicht ist Yahweh eben gleich da außerhalb. Wir sehen da, dass durch die 7-monatige Erfahrung mit dem Gott von Israel die höchsten Regierenden und die religiösen Fachleute von einem heidnischen Volk ins Fragen kommen. Wir merken, dass sie sich fragen, stimmt denn da, was wir bis jetzt geglaubt haben? Und das ist ganz eine gute Frage. Und wir merken, dass Yahweh der ist, der das auslöst. Er lässt sich quasi wie noch gefangen nehmen von einer fremden Religion, damit er innerhalb von dieser fremden Religion wirken kann. Und die Menschen dort drinnen kann zu der Frage bewegen, stimmt denn da, was ich bis jetzt geglaubt habe? Und das ist etwas, was dir und mir auch passieren kann. Dass es Ereignisse gibt in unserem Leben, wo wir uns plötzlich fragen, stimmt da, was ich bis jetzt geglaubt habe? Ich gebe euch ein Beispiel von meiner Familie. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht, das aufgenommen worden ist 1959 in Wallenstadt. Da ist das Grab von meinem Grossvater, dem Werner. Und das ist aus dem Familienbuch von mir als Familie. Und ihr seht unten dran einen kleinen Zettel. Da steht auf dem Friedhof Wallenstadt am 8. September 1959, hier hat Ulrich Bruderer, das wäre mein Vater, dann 21 Jahre alt, zum ersten Mal ernsthaft an Gott gedacht. Was ist da passiert? Da hat es ein Ereignis gegeben im Leben von meinem Vater, wo ihm sein Glaubenssystem völlig hinterfragt hat. Bis dahin war Gott für ihn kein Thema, war er ein praktizierender Atheist. Und plötzlich passiert etwas und er merkt, Moment mal, so wie ich die Welt bis jetzt gesehen habe, stimmt denn das noch? Und er hat sich auf die Suche gemacht nach Gott. Es kann passieren im Angesicht vom Tod, aber es kann auch interessanterweise auch passieren im Angesicht von neuem Leben. Ich zeige euch ein Bild von 3 Personen. Die ersten 2 kennen die einen von euch, das sind Joni und Steffi Schneider. Die arbeiten auch in einer Kirche in der GVC Zürich-Oberland. Und rechts von ihnen ist einer, der heisst Elias Scherer. Jetzt wer von euch von vor 20 Jahren da war, kennt den Elias noch? Hat es noch ein paar wenige? Genau. Super. Der Elias ist ein Spannender. Der Elias ist der Sohn von der Heidi Scherer. Sie ist relativ spät im Leben schwanger geworden, nochmal mit ihm. Und hat gemerkt, ich will jetzt nicht so spät nochmal ein Kind haben. Und sie haben sich als Ehepaar entschieden, den Elias abzutreiben. Und sie haben alles aufgeleistet, vorbereitet. Und sie ist da mit ihrem Küffel in die Klinik gegangen und ist ins Foyer reingelaufen von dieser Klinik. Und sitzt ab und sie schnallt plötzlich, das kann es nicht sein. Irgendwie angesichts von dem, was sie jetzt hier wollte machen, hat sie gesagt, nein, es muss einen Gott geben. Bis zu dem Zeitpunkt hat sie nicht an Gott geglaubt. Und da ist wie eine existenzielle Erfahrung reingebrochen in ihr Leben, dass sie gemerkt hat, nein, so wie ich bis jetzt gedacht habe, das stimmt vielleicht gar nicht. Und sie hat angefangen, ihr System hinterfragen. Und sie ist zum Glauben an Gott gekommen. Sie hat gemerkt, da gibt es einen Schöpfergott. Und der Schöpfergott will das Kind. Und sie hat es ausgetragen und heute ist Elias Pastor in einer Kirche hier in der Nähe. Mega cooles Beispiel. Wir sehen hier, dass es Erfahrungen gibt, die unser bisheriges Denken hinterfragt und die Frage weckt. Das war damals so und ist auch heute so. Und darum habe ich keine Angst um unsere Gesellschaft. Warum? Weil Jahwe wirkt auch in einer paganistischen Gesellschaft, weil er außerhalb vom System ist, hat er Möglichkeiten, die keiner von uns hat. Und die Götter vom Paganismus auch nicht haben. Jahwe gehört eigentlich nicht da rein. Wehe, du denkst, er sei da rein. Oh, dann täuschst du dich gewaltig. Das ist einer, der guselt auf eine Art, die du dir nicht vorstellen kannst. Das ist das Zeugnis der Bibel. Wir gehen wieder zurück in die Geschichte. Da heisst es, schickt die Lade des Gottes Israels zurück. Das sind jetzt also die religiösen Fachleute, die das sagen. Aber sie darf nicht leer sein, so lautete die Anweisung. Schickt eine Opfergabe zur Versöhnung eurer Schuld. Und ihr müsst einmal die Wörter jetzt reinziehen. Dann werdet ihr wieder gesund werden und erkennen, warum er euch so geplagt hat. Also merkt ihr, wie Erkenntnis vom Gott von Israel entsteht unter einem Volk von völlig anderer Religion. Und sie opfern ihm, sie huldigen ihm noch. Das ist unglaublich. Kein einziger Israelit ist beteiligt, Jahwe macht das völlig allein. Und dann fragen sie, was für ein Schuldopfer sollen wir ihm schicken? Fragten sie. Also das sind so die Herrscher, die fragen die religiösen Fachleute von dieser fremden Religion. Da sagten die Priester und Wahrsager, und jetzt wird es gerade noch ein bisschen lustig, da die Plage sowohl euch als auch eure fünf Herrscher befallen hat, fertigt 5 goldene Geschwüre. Könnt ihr euch vorstellen? So Krankheitsgeschwür, und dann haben sie gefunden, wir machen derig aus Gold. Und 5 goldene Mäuse. Genauso wie die das Land zugrunde gerichtet haben. Also die haben Schwierigkeiten erlebt und sie haben gedacht, wenn wir goldige Dinge machen, dann löst sich das. Man merkt da doch noch, wie paganistisch sie gedacht haben. Sie haben gedacht, man opfert dem Gott da, was will. Und dann gibt uns der Gott, was wir möchten. Und jetzt kommt eine Aussage, das ist unglaublich. Alles in dieser fremden Religion. Er weiß damit dem Gott Israels die Ehre. Was? Sie sollen die Philister dem Gott von Israel die Ehre geben. Vielleicht wird er dann aufhören, euch, eure Götter und euer Land heimzusuchen. Und dann sagt er, seid nicht so verstockt, verschließet euer Herz nicht. Wie es der Pharao und die Ägypter waren, sie wollten Israel erst ziehen lassen, nachdem der Herr sie heimgesucht hatte. Also, die religiösen Priester von dieser fremden Religion rufen die Philister auf, um ihre Herzen nicht verstocken vor dem Gott von Israel. Unglaublich. Warum hat sich Jahwe gefangen lassen? Um von innen raus in dieser fremden Religion anfangen, neue Gedanken zu bringen. Fantastisch. Was für ein Gott. Alles nur möglich. Warum? Weil er außerhalb vom System ist. Alles nur darum möglich. Und dann sagt es noch, baut einen neuen Wagen und sucht 2 Kühe. Jetzt wird es nochmal, ich sage es mal, interessant. Sucht 2 Kühe, die gerade gekalbt haben, die aber noch nie ein Joch trugen. Spannt die Kühe vor den Wagen, aber bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Warum haben sie das gemacht? Also die haben gerade frische Kälbli bekommen, haben Kälbli müssen wegnehmen und den Kühen eine Aufgabe geben. Komisch, gell? Der Grund ist folgender. stellt die Lade des Herrn auf den Wagen und daneben legt einen Kasten mit den goldenen Gegenständen, die ihr ihm als Opfergabe entrichten wollt. Dann lasst sie ihres Weges ziehen. Und was werdet ihr machen? Echt? Zurück zu den Kindern. Aber sie machen es dann eben vielleicht auch nicht. Und da drin steckt etwas ganz Cooles für jeden von uns. Sie sagen dann, wenn sie, also die Kühe, eure Landesgrenze überschreitet und nach Beth Shemesh, das ist in Israel, zieht, werden wir wissen, dass es der Herr, Yahweh, war, der dieses große Unglück über uns gebracht hat. Wenn nicht, also wenn es zurückgeht zu den Babys, wissen wir, dass es einfach ein Zufall war und nicht seine Hand auf uns lag. Also was machen die Philister? Sie testen Gott. Das ist ganz typisch. Wenn da passiert, wissen wir das. Wenn Seb passiert, wissen wir Seb. Das ist ein einfacher Test. Sie testen den Gott von Israel. Sie sagen, wir wollen wissen, ist Gott Yahweh echt Teil vom System oder ist er echt vielleicht außerhalb? Und wir testen dann mit diesen beiden Kühen. Weil natürlicherweise werden die Kühe zurückgehen zu ihren Babys. Aber wenn sie nicht zurückgehen zu ihren Babys, sondern Richtung Israel, dann wissen wir, da ist einer am Mitfummeln, wo wir nicht verstehen, wirklich, wo das hergehört. Vielleicht gehört er tatsächlich als Schöpfergott außerhalb der Schöpfung. Und jetzt, was denken Sie, was passiert? Gehen die Kühe zurück? Sie gehen nicht zurück. Die Anweisungen wurden befolgt, zwei Kühe mit neugeborenen Kälbern wurden vor den Wagen gespannt und ihre Kälber behielten sie zu Hause zurück. So brutal, gell? Dann wurde die Lade des Herrn und der Kasten mit den goldenen Mäusen und den Nachbildungen der goldenen Geschwüre auf den Wagen gestellt. Und die Kühe zogen unter ständigem Gebrüll, sie haben ja zurückgehört zu den Babys, geradewegs die Straße nach Beth Shemesh entlang, ohne nach rechts oder links abzuweichen. Die Herrscher der Philister folgten ihnen bis zur Grenze von Beth Shemesh. Die wollten schauen, was passiert. Sie wollten schauen, ob der Test, wie der ausfällt. Die Einwohner von Beth Shemesh waren gerade bei der Weizenernte im Tal. Und als sie die Lade sahen, gerieten sie außer sich vor Freude. Die Rückkehr des Königs. Auch im Film eine wunderbare Szene. Wir haben da ganz coole Sachen, die ich jetzt abrundend sagen möchte. Wir sehen also in dieser Geschichte vom letzten Sonntag und von heute, Yahweh konfrontiert Christen und Kirche, indem er nicht einfach alle ihre Wünsche erfüllt. Er lässt sich erbitten, jawohl, aber nicht instrumentalisieren. Und liebe Gemeinde, das ist die Rettung für Kirche. Wehe Gott lässt sich manipulieren. Wehe Gott lässt sich manipulieren durch die katholische Kirche, durch die reformierte evangelische Kirche, durch die freie Kirche, durch die Kishona. Da ist unsere Garantie, dass es gut kommt. Weil wir Menschen, wir täuschen uns und wir sind immer wieder in der Gefahr, Bundeslade zu nehmen, etwas, was sogar Gott gesagt hat, brauchen es. Etwas, was Gott uns gegeben hat, zu brauchen für unsere eigenen Zwecke. Wehe, wir machen das. Gott ist der Garant, dass das nicht wird falsch gehen, weil er steht außerhalb. Er ist der Schöpfergott. Das ist eine kritische Stimme für Kirche und gleichzeitig die Stimme von grosser Hoffnung. Denn in einer Zeit, wo das Christentum nicht mehr tonangebend ist, da bin ich zutiefst überzeugt, dass das der Fall ist. Wir haben noch Echos von einer Zeit, wo das Christentum tonangebend war, das ist nicht mehr der Fall. Müssen wir Christen keine panischen Verteidigungsversuche für Yahweh machen. Du denkst vielleicht, woher läuft unsere Welt? Woher läuft echt der Westen? Wo läuft Österreich her, oder? Genau. Nein, wir müssen keine panischen Verteidigungsversuche machen, weil Yahweh ist Yahweh. Er ist außerhalb und der hat Möglichkeiten, von außen her reinzuwirken, auch in unsere Gesellschaft hinein, die wir nicht sehen. Wie in dieser Geschichte von Samuel in diesem Fall. Und er wird dazu führen, dass neue Fragen entstehen. Fragen, die bisher nicht da gewesen sind. Dass die Menschen denken, habe ich es bis jetzt richtig gesehen? Und Yahweh konfrontiert also die paganistische Religion, indem er dessen Schwächen offenlegt. Und du bist vielleicht da und du sagst, ich bin kein Christ, ich weiß auch nicht so recht, wo ich bin, aber die Bibel behauptet, dass wir uns einfach Götter machen. Und die Frage ist, sind die Götter mächtig genug, uns zu retten? Zum Beispiel angesichts des Todes oder vom Leben oder von Nöten und Schwierigkeiten. Und Das ist etwas, was Gott immer wieder macht. Er kommt in unser Leben hinein und er schenkt Ereignisse, die dazu führen, dass wir unser bisheriges Glaubenssystem, ich sage jetzt, dürfen hinterfragen. Und die letzte Aussage, Jahwe konfrontiert Menschen, die im paganistischen System drin sind, ehrliche Fragen und Beweise zu suchen. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann mach so ein Kuh-Experiment. Du musst es vielleicht ein bisschen anders aufziehen, aber du sagst, ich will wissen, ob Jahwe da innen ist oder echt da außen, so wie es die Juden oder die Bibel oder die Christen behaupten. Dann prüfen den Gott von der Bibel, der hat Freude daran, wenn man prüft, wer wahr ist. Das allerletzte, was die Bibel von uns möchte, ist blinder Glauben, wo einfach irgendein Seich auf den Leim geht. Also prüf es, mach so einen Beweis. Sag Gott, wenn es dich gibt, dann passiert das. Und wenn das nicht passiert, dann glaube ich nicht, dass es dich gibt. Probier es mal. Das ist die Challenge der Bibel. Und damit sind wir am Schluss von einer spannenden Episode in der Rückkehr vom König. Wir werden nächste Woche sehen, da wird der Simi Speck zu uns reden über den nächsten Teil von dieser Rückkehr, da wird es nochmal sehr spannend. Kommt und hört zu, es ist eine Predigt, die ich wahnsinnig gerne auch halten würde. Der Simi darf sie halten. Ich wünsche euch dann viel Vergnügen beim Zuhören für eine Predigt über etwas, das ihr werdet kennenlernen nächsten Sonntag. Jetzt möchte ich beten für uns und dann werden wir ein Lied singen. Jahwe Gott, wenn das wirklich wahr ist, dass du die Welt erschaffen hast, hast du Möglichkeiten, um zu uns durchzudringen und uns zu überraschen. Zu überraschen mit Gedanken, die wir bis jetzt nicht gedacht haben. Unser bisheriges Glaubenssystem zu hinterfragen. Und Jahwe Gott, wir bitten dich darum, dass du das machst. Weil wir möchten wissen, was wahr ist. Weil nur was wahr ist, verhebt auch. Wir wollen uns nicht einer Täuschung hingeben. Und wir wollen uns nicht Götter hingeben und irgendwelchen Wert hingeben, wo dann, wenn es darauf abkommt, nicht mächtig genug sind, uns zu helfen. Sondern wir sind alle darauf angewiesen, in der Erziehung von unseren Kindern, in der Liebe, in unserer Gesundheit. Wenn es um die Frage geht, wo kommen wir her, wenn wir eines Tages sterben? Und so weiter. Bei allen fundamentalen Fragen vom Leben sind wir darauf angewiesen, zu wissen, was ist wahr. Und ja, wenn es dich gibt, bitten wir dich, dass du dich uns so zeigst, dass wir können glauben und verstehen, dass du real bist. Und dass du uns hast wollen. Wir bitten dich um deine Gnade und um dein Innenwirken in unser Leben hier. Und wenn wir schon an dich glauben, dann danken wir dir, dass wir mit Gewissheit dürfen in die Zukunft schauen. Weil du bist Schöpfer, du hast Optionen und Möglichkeiten außerhalb von dieser Entfesselungskiste. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt durch die Schöpfung, in der wir stehen, durch die Kiste, durch die Welt. Aber du hast noch zusätzliche Optionen. Und wir bitten dich, dass du unsere Gebete erhörst, die wir an dich richten. Du lässt dich nicht manipulieren und nicht instrumentalisieren, aber du lässt dich erbitten. Und so bitten wir dich,